Herzlich willkommen, liebe Weinfreunde, bei der neuesten Ausgabe vom Podcast des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Florian Koch, ich bin der Leiter des Ressorts für die Aus- und Weiterbildung und bin heute vor Ort, live im Einsatz sozusagen, bei Edeka Gerdes. Unser Thema heute ist nämlich Sommeliers im Supermarkt zwischen Discounterweinen und großen Gewächsen. Ich habe mir hier einen tollen Interviewpartner rausgesucht, der sich auch gleich vorstellen wird. Einmal, damit ihr so ein bisschen ein Bild davon kriegt, was man überhaupt hier im Supermarkt sozusagen macht, wenn es um das Thema Wein geht, wollte ich euch mal ein paar Zahlen einfach um die Ohren werfen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, dann werden tatsächlich 71% der Weine in Deutschland über den Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Das heißt, es sind die Discountermärkte, zum Beispiel, ich denke mal Aldi, Penny hat der eine oder andere schon mal gehört. 28% gehen über die Supermärkte, wie Edeka, wo ich jetzt gerade bin, aber auch Rewe, Teegut. Und 5% gehen dann noch über die Getränkemärkte. Wenn man das jetzt dann mal irgendwie auf die Flasche Wein runterrechnet, dann sind das mehr als 10 Millionen Flaschen Wein, die jedes Jahr hier übers Band gehen. Und glücklicherweise haben wir hier einen sehr, sehr stabilen Anteil auch an deutschen Weinen, nämlich über 4,5 Millionen Flaschen deutscher Wein, die tatsächlich nur über den Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. Was jetzt hier aber auch auffällig ist, ist, dass der Durchschnittspreis, also für eine Flasche Wein, bei 3,25 Euro brutto, also für den Endverbraucher, liegt. Deutscher Wein ist da noch ein bisschen besser platziert, wir sind aber 3,75 Euro. Und deswegen gibt es natürlich gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel da relativ viele Vorurteile, dass man hier halt eher mit Ramschware, Discounterweinen oder sowas zu tun hätte. Und da ich selber auch sehr, sehr gerne tatsächlich Weine in Supermärkten einkaufe, wollte ich hier ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen und habe hierfür Kurt Popp, herzlich willkommen, beziehungsweise eigentlich musst du mich willkommen heißen, weil wir in deiner Weinabteilung sind. Bei mir German Wine Professional der ersten Stunde und Leiter der Weinabteilung, beziehungsweise der Weinfachberater hier bei Edeka Gerdes in Moers. Kurt, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir diesen Podcast hier machen kann. Und ich habe also eine klassische Einzelhandelskaufmannlehre durch. So richtig von der Pike auf. Damals hieß das noch Einzelhandelskaufmann, heute heißt es Kaufmann im Einzelhandel oder Kauffrau. Wir wollen ja geschlechtsspezifisch auch da sein. Dann habe ich mich 2010 entschlossen, tiefer in die Materie reinzugehen. Ich war also immer schon der Spirituosen- und Weinabteilung sehr zugetan und ganz speziell auch dem deutschen Wein.
Und, sehr vorbildlich.
habe auch gute Kontakte zu ganz vielen Winzern in Deutschland und die über Jahre wirklich gewachsen sind, das muss man auch mal so sagen. Und dann habe ich eben 2010 beim DWI angefangen, die ganzen Seminare von Anfang bis Ende durchzuführen und 2019 dann oder 18 fing er an, der erste German Wine Professional war also quasi von der ersten Stunde an dabei und es war eine tolle Erfahrung und das hat mich wirklich sehr viel weitergebracht. Ja, und seit 2021 bin ich hier bei der Familie Gerdes als Weinfachberater und kann hier wirklich schalten und walten nach Lust und Laune und das ist auch gut so.
Also du hast tatsächlich relativ viel Entscheidungsfreiheit auch. Also ja. Du kannst es hier gestalten.
Ich habe volle Sortimentsfreiheit.
Mhm.
Ja, cool. Also Familie Gerdes sagt, wenn sie sagen, der Wein soll rein, dann kommt er rein. Wenn sie sagen, der Wein kommt nicht rein, dann kommt er nicht rein.
Mhm.
Ja, also da werden mir überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Also ich kenne es auch anders. Ich bin, wie gesagt, Edeka-Kind und ich war in vielen Edekanern schon Weinfachberater und habe da also wirklich nie diese freie Entscheidungsgewalt gehabt wie hier. Man wollte das zwar von Anfang an, aber dann kam in der Praxis, wurde es dann immer etwas schwieriger. Letztendlich habe ich dann immer meinen Kopf durchgesetzt. Das war auch gut so. Aber es ist hier wirklich absolut ohne Schwierigkeiten und da bin ich auch sehr froh drum.
Mhm. Aber also du kommst sozusagen aus dem Einzelhandel und hast dich dann für den Wein entschieden.
Richtig. Ne?
Hast dich dann ja auch wirklich mehrjährig intensiv vorbereitet. Ne?
Ja.
Mit dem German Wine Professional warst du ja auch tatsächlich in allen Anbaugebieten in Deutschland vor Ort.
Genau.
Das ist natürlich so fürs Netzwerken auch wirklich, wirklich super. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also du sagst, du hast die komplette Sortimentsfreiheit. Aber es gibt ja auch ein ich sag mal, in Anführungszeichen ein Standardsortiment in einem Supermarkt, oder?
Ja.
Bestimmst du dann auch, wie groß dieser Anteil ist?
Ja. Also es ist so, wir sind ja hier bei Edeka Gerdes gegenüber der Edeka-Zentrale Rhein-Ruhr. Also wir sind quasi das Aushängeschild der Edeka Rhein-Ruhr. Und wir müssen natürlich im Sortiment auch Ware vom Zentrallager im Sortiment haben. Aber das ist wirklich, beschränkt sich wirklich auf die nötigsten Geschichten. Wir haben ein sehr individuelles Weinsortiment und das schlägt sich auch. Ich habe gerade, wo du die Einleitung gemacht hast, die Durchschnittszahlen gehört. Und da muss ich sagen, sind wir, glaube ich, unerreicht. Wir haben einen Durchschnittsweinkauf von 12,21 Euro.
Das ist wirklich, wirklich hoch. Also,
Chapeau, ja, also krass, von daher, ja. Und man sieht, man kann dem Kunden heute, wenn man dementsprechend die Beratung hat, wenn man dementsprechend dem Kunden sagt, wie sich ein Preis auch zusammensetzt, wie der Winzer arbeitet, das ist sehr von Vorteil. Ich kenne viele Winzer, die ich hier im Sortiment habe. Und da kann man auch sehen, der Kunde ist dann auch bereit, dementsprechend halt etwas Geld auszugeben.
Also die Präsentationsfläche sozusagen, die du hier hast, die nutzt du tatsächlich auch. Aber man stellt sich das ja oft sehr, ich sag mal, anonym vor. Ne? Also dass der Kunde vorm Regal steht und da stehen jetzt, sagen wir mal, 200 Flaschen nebeneinander. Was würdest du denn einschätzen? Also wie erreichst du den Kunden und wie vermittelst du denn dann, dass es sich um eine bestimmte Qualität handelt? Also wie stellst du einzelne Weine raus?
Also ich sag mal klar, wenn man vorm Regal steht, ist jede Flasche Wein eine Flasche Wein. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ich bin in der Beratung, und das ist das A und O, wenn man im Lebensmittelhandel dementsprechend eine gute Weinabteilung haben will, ist Beratung einfach das Nonplusultra. Und ich glaube auch, und das ist der große Unterschied zwischen einem Weinfachberater und einem Sommelier, wir müssen auf das Outfit der Flaschen achten. Weil ich verkaufe Flaschen, der Sommelier verkauft es in Gläsern. Ja? Und das versuche ich auch immer den Winzern zu sagen, bitte achtet darauf, dass ihr ein ansprechendes Etikett habt. Ja? Und ich nur mal als Beispiel vielleicht gebracht, ich weiß, wir hatten einen Winzer, der hatte einen Top-Sommerwein und brachte diesen Sommerwein mit einem blauen Etikett und blauen Verschluss. Und da habe ich direkt gesagt, brauche ich nicht zu nehmen. Er ist nicht gegangen. Er ist absolut nicht gegangen. Klar, die verkostet haben, die haben ihn dann gekauft, weil er gut war. Aber ansonsten, der normale Kunde greift nicht zu blauem Etikett. Das ist eigenartigerweise, die Erfahrung habe ich gemacht. Es muss immer irgendwie, es darf anders sein, es darf traditionell sein. Es kommt auch immer auf den Winzer an. Und da gehen natürlich 80% der Kunden kaufen nach Flaschenoptik, die nicht beraten werden.
Also du meinst schon, dass es eher tatsächlich so Impulsentscheidungen sind. Also du gibst den Leuten quasi dann so die Tricks, sage ich mal in Anführungszeichen, an die Hand. Also ich meine, auf der Rückseite zu gucken, ob es Erzeugerabfüller oder sonst irgendetwas ist. Genau. Ne? Das ist ja jetzt erstmal nicht intuitiv etwas, was der Standardkunde macht. Was würdest du denn sagen, spielt noch eine Rolle? Also ich habe es mir immer so vorgestellt, dass die Leute so gewisse Trends einfach haben, so sagen wir mal Rebsorten. Jetzt meinst du aber auch so Aufmachungen, dass man da auch vielleicht Cuvées oder irgendwelche Namen oder so, dass man da mehr Image sozusagen transportieren kann?
Ja. Also das habe ich in den letzten Jahren, die Erfahrung habe ich also gemacht. Es geht mittlerweile auch viel in so Schlagworte rein. Nehmen wir mal in Winzer Heaven's Door zum Beispiel. Ja, läuft wirklich super gut, aber das Eigenartige ist, wenn ich dann manchmal sehe, wer das kauft, dann denke ich, dem hätte ich jetzt nicht unbedingt diesen Wein zugetraut. Aber Heaven's Door hat ja eine rockige Assoziation. Kommt super an, ja. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man als Winzer nicht irgendwo stehen bleibt, sondern sich auch wirklich Gedanken macht, wie kann ich einen Wein nach vorne bringen. Und wenn ich im LEH stehe, egal ob jetzt Discounter oder sonst was, dann muss da auch irgendwo eine Botschaft so rüberkommen, so ein Schlagwort. Ja? Beste Beispiel ist für mich auch das Weingut Hubertushof, ja, mit seinem Mythos oder mit seinem Domina. Ja? Domina, kannst du ja gucken, da ist dann ein Bein in Leder abgebildet. kommt super an.
Ja. Gab es mal einen ganz großen Skandal tatsächlich, da gibt es sogar einen Spiegelartikel zu, von der GWF, von der Großgenossenschaft in Franken, die hatten auch mal einen Domina-Wein, wo eine Dame in entsprechendem Outfit drauf war. Man macht ja in Franken immer noch so ein bisschen den Witz, Domina ist die am meisten gegoogelte Rebsorte.
Ja.
Aber ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also es sticht halt tatsächlich, wenn wir jetzt hier neben dem Regal stehen, es sticht raus, ne? Und genau. es spricht halt auch nochmal andere Leute an als die Weinkunden klassisch, sage ich mal. Meinst du denn, das ist aber auch so ein Ding der Preisklasse? Also, dass man so sagen könnte, bis, sagen wir mal, 6 € oder sowas, sollte man vor allem das Etikett haben und darüber vielleicht den Lagennamen oder so? Oder?
Also, ich sag mal, diese Schlagwortweine sind für mich so Weine im mittleren Segment. Ich sage immer, das ist die Pflicht und die Kür muss dann schon wieder anders aussehen. Wenn ich so einen hochwertigen Lagenwein habe, wie jetzt, ich meine, hier Heaven's Door ist jetzt auch ein Lagenwein, aber nichtsdestotrotz, es sieht ja trotzdem noch edel aus. Ähnlich ist zum Beispiel das Weingut Landerer hat einen wunderbaren Syrah aus der allerersten Lage. Sehr edel auch das Etikett, schwarz mit goldener Schrift, also man sieht, das ist schon etwas hochwertiger. Und da kann der Kunde dann entscheiden oder beziehungsweise entscheidet anhand des Etiketts, das muss schon was Gutes sein. Ich meine, ist es auch, aber da sieht man dann die Wertigkeit des Etiketts, bringt den Kunden auch dann dahin. Oder wenn ich das Gut-Hermanns-Berg nehme mit seiner Kupfergrube, ja, die allererste Lage, die ja doch sehr, sehr traditionell ist mit diesem Adler, aber trotzdem wirkt es sehr wertig und zeigt eigentlich schon auch mit dieser Goldprägung, was da für eine Lage hintersteht. Und das ist, glaube ich, beim Kunden auch, wird das so angenommen.
Also das Auge trinkt mit, würdest du sagen?
Ja, absolut. Absolut.
Sehr gut. Und ansonsten, wir machen uns ja auch immer viel Gedanken über Trends, Entwicklungen. Ich weiß es halt ganz früh, als ich in die Weinbranche eingestiegen bin. Ich bin ja Ruhrgebietler.
Ich auch.
Ja, das ist edel. da war halt noch so der Turnus, hochwertiger Wein muss auch ordentlich Alkohol haben. Da sind wir ja inzwischen ein bisschen von
Gott
weg.
Sei Dank.
Ne? Also, ja, absolut. Also wir haben jetzt viel mehr den Fokus tatsächlich auf die Eleganz. Haben ja auch die Zeichen der Zeit mit unseren Wine and Moderation Programmen erkannt. Meinst du denn, das ist auch in der Masse angekommen oder vollziehen sich da die Entwicklungen, die Trends vielleicht ein bisschen langsamer?
Nein, also absolut. Viele meiner Kunden wollen gar keinen sehr hohen Alkoholgehalt, sondern ich sag mal so, moderat ist wirklich super angesagt. Gerade jetzt auch im Sommer möchte man halt leichtere Weine vom Alkohol her, ja, so zwischen 10 und 11, 11,5. Das ist beim Kunden gewünscht und ich finde gut, dass es da auch dementsprechend vom Winzer reagiert wird, ja, und dass sie sich dem nicht verschließen. Ja, es war ja früher, war ja die allgemeine Meinung, viel Alkohol, guter Wein, was ja völliger Blödsinn ist. Es gibt tolle Weine, die mit 12 Volumenprozent wunderbar elegant und Lust auf mehr machen. Und da haben wir hier in Deutschland natürlich den großen Vorteil, dass wir von den klimatischen Verhältnissen das auch noch hinkriegen. Wenn wir nur mal nach Italien oder Spanien gucken, wo es mittlerweile Weine gibt mit 17, 18 Volumenprozent. Im Weißweinbereich habe ich jetzt einen angeboten gekriegt mit 15%. Das ist tödlich. Ja, also deswegen deutscher Wein.
Sehr, sehr gutes Statement. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also angenommen, ich bin jetzt ein kleiner Winzer und ich möchte jetzt meinen Wein bei dir platzieren. Ist das so, macht das mehr Sinn, wenn ich das direkt mache, also wenn ich zu dir direkt komme, oder macht das mehr Sinn über einen Zwischenhändler? Hast du da eh schon irgendwie Partner? Und was würdest du sagen, sind so Sachen, die sollten auf jeden Fall, also brauche ich unbedingt einen ERN-Code auf meinem Wein? Gibt es irgendwelche Rebsorten, wo du sagst, oh ja, damit gehst du gerade irgendwie, da bist du auf der sicheren Seite. Was würdest du da einfach so, oder auch nochmal gefragt, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen tief geht, wie kann ich mir das vorstellen, ab wann bin ich interessant, margentechnisch auch für dich?
So, also ich fange einfach mal an mit dem kleinen Winzer. Es ist gar nicht so einfach, Winzer zu überzeugen, in den LEH zu gehen. Viele Winzer, ich meine, ich mache das jetzt lange genug, ich mache es wirklich schon zig Jahre. Und viele, viele Winzer äußern dann eben die Angst, über den Tisch gezogen zu werden. Das heißt, dass man denen die Preise vorschreibt, dass man ihnen die Mengen vorschreibt. Ein kleiner Winzer hat natürlich nicht die Mengen zur Verfügung wie jetzt eine große Genossenschaft. Meine Prämisse war immer, ihr sagt mir, womit ihr leben könnt. Ich gucke mir das an, kann ich damit leben? Und dann kommen wir zusammen. Und wenn er mal ausverkauft ist, ist er ausverkauft, spricht nur für ihr Produkt. So versuche ich einfach, die Winzer mit ins Boot zu holen. Natürlich, faire Geschäftsbeziehungen gehören für mich immer dazu. Ja, das sollte auch immer oben anstehen, auf beiden Seiten. Man muss auch ganz offen und ehrlich mit beiden zusammen reden und sagen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und dann, es wäre schön, wenn man einen EAN-Code hat, aber es ist durchaus auch möglich, heutzutage im Laden eigene EANs zu vergeben. Allein schon mit dem neuen Kassensystem ist das alles machbar. PLUs geht auch, also man hat alle Möglichkeiten. Aber man muss natürlich bereit dazu sein, das zu machen. Und wenn man das nicht ist, dann hat man eben Probleme. Ja, und ganz wichtig finde ich immer, dass auch kleine Winzer ja auch bereit sind, sich mit einzubringen, sprich eine Verkostungsflasche zu geben. Weil wir ja hier auch verkosten. Der Kunde hat bei uns die Möglichkeit, Weine zu verkosten. Natürlich nicht die 4-5 Euro Weine, da muss ich nicht groß verkosten. Aber ich sag mal, wenn es so ab 8-9 Euro losgeht, dann machen wir die Flasche auch auf. Ja, und das hat uns den Erfolg gebracht. Ich meine, 12,21 Euro kommen ja auch irgendwo her, muss man auch so sagen. Das haben wir uns wirklich erarbeitet. Und wir haben hier auch wirklich Kunden, die ganz gezielt zu uns kommen und sagen, bei euch kaufe ich meinen Wein. Und das ist eben das, was ich sage. Beratung ist das A und O und auch die Möglichkeit zu verkosten. Und da muss der Winzer auch bereit sein, mitzumachen. Und das habe ich bisher immer gehabt. Viele Winzer, die wir hier haben, sind direkt im Bezug. Also wir haben natürlich auch Agenturen da drin, aber das sind dann meistens die ausländischen Weine, Italiener, Spanier etc. Im deutschen Weinbereich sind wir fast ausschließlich direkt bezogen. Sei es Genossenschaften oder eben auch Winzer.
Die Genossenschaften, viele leisten sich da, wenn sie gut organisiert sind, ja auch einen Außendienst. Ne, der kann dann vorbeikommen, der kann dann Muster, Werbemittel oder sowas mal mitbringen. Aber kleine Winzer, meinst du, können auch einfach mal anrufen, Termin vereinbaren?
Absolut.
Oder?
Ich bin also auch ein Mensch in meiner Freizeit, wenn irgendwo, ich sag mal, private Messen anstehen, so Privatverbrauchermessen. Da habe ich auch schon einige Winzer entdecken können, die wirklich sehr, sehr gutes, sehr, sehr gut waren oder sind. Und da entsteht dann auch ein Kontakt. Also beide Seiten müssen auch irgendwo offen sein. Ich als Weinfachberater muss offen sein, ja, zu sagen, ich quatsch den jetzt einfach mal an. Wie siehst du das? Hast du Lust darauf? Manche haben Lust, manche haben keine Lust, aber das ist ja immer ganz individuell. Und genauso muss auch ein kleiner Winzer, ich hatte im Februar war ein kleiner Winzer, der war durch Zufall hier und ist dann hier reingekommen und wir stehen jetzt in Verhandlungen, wir werden ihn auch aufnehmen. Ja, also er hat maximal 3 Hektar, also das ist ja nichts. Ja? Mhm. Aber er möchte trotzdem seinen Wein hier bei uns im Regal sehen und das ist doch gut.
Also meinst du, das kann dann tatsächlich auch so die Wertigkeit und die Bekanntheit ein bisschen
geben, ne?
Also ich bin gerade mal ein bisschen hier durch deine Abteilung geschlendert und ich habe tatsächlich auch so ein paar Flaschen deutsche Weine gesehen, zum Beispiel jetzt dieses Treisen, das große Gewächs von Hermannsberg, wo wir ja dann tatsächlich auch über 60 Euro sind. Ja. Also da kann man ja jetzt wirklich überhaupt nicht von verramschen oder Niedrigpreissegment sprechen.
Nein.
Was ist denn so die teuerste Flasche, die du hier mal verkauft hast?
Ein Massimino.
Okay.
Was hast du? 400 Euro.
Schlecht. Spannend, spannend. Also solche Kunden gibt es auch, ja. Ne, die dann tatsächlich hier reinkommen. Also ich habe das auch eine Zeit lang gemacht bei Märkten, die frei einkaufen können. Da kann man tatsächlich immer mal wieder irgendwie einen Schatz finden. Und ich finde, dass die Kalkulation im Lebensmitteleinzelhandel, also im LEH, oft sehr fair ist. Und im Gegensatz, sage ich mal, zum Beispiel zum Online-Geschäft, man nicht direkt immer in diesem Vergleichding ist, wo man dann auch stark nachjustiert.
Genau.
Also hier sind die Flaschen auch darauf ausgelegt, sozusagen, wenn sie zumindest im hochpreisigen Segment sind, dass sie dann ohne großes Risiko, ohne langfristige Kapitalbildung auch mal irgendwie ein halbes Jahr liegen können, oder?
Ja, absolut. Also ich sag mal, so eine Flasche für 70, 80 Euro oder eben jetzt auch für 400 Euro, die verkaufst du natürlich nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Ja, aber das Schöne ist ja, dass man sich damit auch einen Kundenkreis erschließt, der sagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, ihr habt so einen Wein da. Ja, so und das macht es dann aus. Und das ist ja unsere Werbung. Wir haben von bis. Und natürlich, ich sage immer, die Bückware, ja, der Kunde fragt nicht. Der weiß, das ist der preiswerte Wein, der möchte nicht mehr Geld ausgeben. Es ist völlig in Ordnung. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Der nimmt, geht, das war's. Ja? Aber ich sage mal, schon ab dem zweiten Regal, da kommt dann der Kunde auch schon mal und fragt und lässt sich dann auch wirklich überzeugen, vielleicht mal 2-3 Euro mehr zu investieren. Ja? Und auch bei diesen Kunden, wenn die dann vorm Regal stehen und sehen dann da eine Flasche 80 Euro oder 400 Euro, die dann erstmal sagen, hätte ich nicht gedacht. Also es hat ja auch einen gewissen Werbeeffekt, ja? Muss man ganz klar sagen.
Absolut. Also du legst sozusagen auch Wert sozusagen auf eine langfristige Kundenbindung.
Ja.
Ne? Also Stammkundschaft ist wahrscheinlich
ja,
auch
absolut.
Ein Thema.
Ja.
Ne? Ihr macht ja auch viel Events zum Beispiel.
Ja.
Was sind da so deine Impulse, deine Ideen, deine Learnings?
Also ich mache Events eigentlich immer themenabhängig. Wir hatten jetzt Wein und Fisch zum Beispiel oder Wein und Käse. Also ich sehe auch unseren Laden immer als Ganzes. Ich möchte auch die Synergien nutzen. Ja, mit den Abteilungen, mit meiner Abteilung, dass man dem Kunden auch ein Komplettpaket anbietet. Boah, den Käse mit dem Wein, das war sensationell. Ja? Oder die Fischsorte oder das Fischgericht mit dem Wein möchte ich zu Hause auch haben. Und das funktioniert, das geht. Man muss es ihm nur näher bringen. Ja, und das sind eben so Geschichten, die letztendlich auch den Kunden binden. Und was ganz wichtig ist, das sage ich immer, wir können ja nicht nur von Stammkunden leben, wir brauchen ja auch Neukunden. Und durch diese Mundpropaganda, gerade was Events angeht, es ist unglaublich, wie da die Werbung untereinander funktioniert. Der hat da gesagt, ich war da. Und so zieht das seine Kreise. Und so erschließe ich mir natürlich auch einen neuen Kundenkreis. Ja. Aber man muss es machen dürfen.
Also die Freiheit sozusagen,
ja.
die ist ein ganz wichtiger Faktor, ne?
Ja.
Also du hast, habe ich auch schon gesehen, so durch den ganzen Laden immer mal wieder irgendwo ein Wein dann quasi im Verbund auch platziert,
richtig,
ne?
Genau.
Also dann weckt man natürlich auch nochmal ein anderes Bedürfnis. Also wenn jetzt jemand sich gerade irgendwie so sein Steak holt oder sowas, dass er dann denkt, ach ja, eigentlich schön Spätburgunder dazu oder sowas.
Richtig, genau.
Das ist ja auch eine Möglichkeit, die zum Beispiel dem Fachhandel oder auch dem Weingut selber so ein bisschen mehr verwehrt ist. Ne? Also ihr habt hier die Möglichkeit, auch Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht für den Weinkauf gekommen sind, sondern die das dann sozusagen auch nochmal mitnehmen. Ne?
Richtig, genau.
Wo kaufst du denn selber Weine? Also klar, offensichtlich bei deinen Weingütern, aber wenn du jetzt so für dich abends dir eine Flasche Wein, gehst du auch in andere Märkte? Oder?
Natürlich.
Ja.
Also egal, selbst wenn ich im Urlaub bin, ist es Pflicht für mich, auf vor allen Dingen auch Edekaner, aber eben auch andere Supermärkte, die Weinabteilung zu durchforsten. Was gibt es da? Und was ich, ist jetzt nur rein subjektiv, meine ganz persönliche Meinung. Ich habe gerade oben im Norden, sieht man es immer sehr häufig noch, diese sogenannten Weinempfehlungssäulen, will ich mal so vorsichtig ausdrücken, finde ich ganz schrecklich. Also was da teilweise empfohlen wird, das würde ich einem Kunden nie im Leben empfehlen. Und ich finde das dann kontraproduktiv, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich einen Wein nehme, der mir da in diesem elektronischen Weinberater empfohlen wird und der passt vorn und hinten nicht, dann wirst du den Wein nie wieder nehmen, das ist so. Und deswegen sage ich immer, es geht nichts über eine vernünftige Beratung. Beispiel, ich hatte eine Kundin, die kam zu mir und wollte was zur asiatischen Geschichte und dann habe ich ihr einen feinherben Riesling empfohlen dazu, gerade weil es eben wunderbar passt. Ja. Und nein, ich trinke keinen Riesling, Riesling ist mir zu sauer, nee, will ich nicht. Ich sage, passen Sie auf, ich sage, klar, wenn Ihr persönlicher Geschmack das und das ist, sie wollte dann gerne einen Burgunder dazu, kann ich Ihnen auch empfehlen, aber glauben Sie es mir, nehmen Sie diesen feinherben Riesling und das passt. Und die Kundin ist den nächsten Tag zurückgekommen und hat gesagt, das war super, tolle Empfehlung. Dann habe ich meinen Job gut gemacht und ich habe eine Kundin auch von ihren Vorurteilen weggebracht. Ja, und das finde ich eben das ganz Wichtige und das kann so ein elektronisches Ding nie. das ist ja.
Da ist man dann ja auch, also mit so vorgefertigten Empfehlungen und sowas, ist man dann ja auch wieder in der Abstraktionsfalle, sage ich
richtig,
mal.
Ne? Genau.
Also dann geht man natürlich auch wieder ein bisschen unter und es ist halt was anderes, finde ich, auch persönlich, ob da jemand einfach ist und der auch sagt, ja, den habe ich auch mal getrunken.
Genau, richtig.
Also was würdest du schätzen, wie viele Weine verkostest du so für dein Sortiment? Sagen wir mal, du kriegst wahrscheinlich Musterflaschen zugeschickt und... Das machst du einmal im Monat oder sowas, guckst du dann? Oder?
Also wir machen das eigentlich so, wie es reinkommt. Also wenn ich jetzt so eine Zahl sagen muss, ich würde mal so sagen, im Monat so 100 Flaschen.
Ist ja schon mal was.
Ja.
Sehr gut, cool. Was sind denn so die Standardfragen, mit denen du konfrontiert wirst? Also du hast ja deine Stammkundschaft wahrscheinlich schon gut erzogen.
Ja, richtig.
So, aber es gibt wahrscheinlich so immer mal wieder dieselben Fragen oder so.
Ja. Also was immer wieder kommt, ich suche einen Burgunder, ich suche einen Grauburgunder. Ich persönlich kann Grauburgunder schon nicht mehr hören, aber das ist eben auch wieder rein subjektiv und ganz persönliche Meinung. Es gibt tolle Grauburgunder, keine Frage, wirklich wunderbare Grauburgunder. Aber ich finde, wir haben doch so viel mehr zu bieten wie Grauburgunder. Und da versuche ich dann auch, meine erste Frage ist immer, was möchte der Kunde denn? Möchte er einen Wein zum Essen, zum so trinken, just for fun, sowohl als auch? Und das ist das, was ich auch meiner Kollegin immer sage, sie fängt gerade so an, frag den Kunden, frag ruhig, es ist nicht schlimm, wenn man fragt. Denn je mehr ich weiß, desto besser kann ich die Empfehlung aussprechen. Und dann, was vom Kunden auch immer kommt, ja, ich möchte keinen sauren. Das ist so oben an, also saurer Wein geht gar nicht. Dann sage ich immer, naja, sauren Wein an sich gibt es auch nicht, sage ich. Ne? Man empfindet das so, weil er eben wenig Restsüße hat. Also man muss dem Kunden auch einfach mal was erklären. Und das soll nicht oberlehrerhaft klingen, sondern ganz normal in natürlichen Worten. Und das funktioniert immer.
Also gerade gegenüber Säure im Wein gibt es ja wirklich, wirklich viele Vorurteile. Ne? Also
ja.
Ich habe selbst auch Probleme mit Sodbrennen, bin aber trotzdem leidenschaftlicher Riesling-Trinker.
Ja.
Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, also sowohl tatsächlich im Handel als auch in der Gastronomie, dass wenn die Leute den Wein dann probieren,
richtig,
also sich sozusagen auf deine Empfehlung einlassen, dass dann auf einmal, Mensch, das hatte ich ja gar nicht so erwartet. Also es ist, glaube ich, auch so ein viel verfestigtes Vorurteil. Und da finde ich das klasse, dass du dann auch dann aktiv drauf zugehen kannst und da dann auch wirklich Aufklärung sozusagen leisten kannst. Weil ich finde, das gibt dann auch den Weinen einfach deutlich mehr Rückhalt und Persönlichkeit.
Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, das ist ja da das, was ich immer quasi dieses Vorurteil mit Säure, Riesling gleich sauer, ja, das ist doch Bullshit, ja, so, und das kannst du nur, indem du dem Kunden die Möglichkeit gibst, vor Ort auch zu probieren. Die Kundin hat den Wein probiert, hat ihn daraufhin dann ja auch mitgenommen, diesen feinen Riesling, und kam ja dann wieder und sagte, perfekt. Und das ist das, was es ausmacht, was dich antreibt, ja, und das ist eben das Schöne, wenn man direkt vor Ort beraten kann.
Was verkaufst du am liebsten im Moment? Also was wäre so dein persönlicher Favorit, wo du gerne sagst, oh hier, den gebe ich Ihnen jetzt mal gerne mit, da weiß ich, das ist eine sichere Bank?
Ja, also jetzt mal abgesehen vom Grauburgunder, da suchen sich die Kunden ja meist selber. Aber ich bin im Moment absolut, ich meine Sauvignon Blanc finde ich sensationell. Gerade was wir auch in Deutschland gerade an Sauvignon Blancs anbieten, ist top. Aber ich muss auch sagen, ich bin wieder komplett auf Weißburgunder. Es gibt so elegante, feine, ziselierte Weißburgunder. Das macht einfach Spaß im Glas. Ja, und da liegt im Moment so mein Schwerpunkt im Weißweinbereich. Im Rotweinbereich bin ich klar Spätburgunder. Aber es gibt mittlerweile auch Schwarzriesling, finde ich sensationell, was da mittlerweile auch angeboten wird. Ja, oder eben auch Cuvées, ja, von Hiestand zum Beispiel St. Podo ist eine wahnsinnige Cuvée, Portugieser und Dornfelder. Wenn man das draufschreiben würde, würde kein Mensch diesen Wein kaufen. Also wird das Ding St. Podo genannt und der Kunde kann probieren, sensationell, es läuft. Ja. Also da, wie wir schon mal gesagt haben, man muss auch mal bereit sein, andere Wege zu gehen. Und dann funktioniert es auch.
Sehr gut. Ich habe auch gesehen, dass du tatsächlich schon so ein paar Piwis hast. Ich habe Hibernal, habe ich gesehen, dass du vorne im Regal stehen. Ja. Das ist ja jetzt etwas, wo sich gerade alle Gedanken drüber machen, wie kriege ich das überhaupt vermarktet, weil das kennt der Kunde ja nicht. Nee. Was sind so deine Erfahrungen?
Also ich sag mal so, diese Piwi-Sorten, allein der Name Piwi ist für mich, finde ich, schon kontraproduktiv. Sobald pilzwiderstandsfähig aussprichst, weil der Kunde fragt ja, was heißt denn Piwi? Dann sagst du ja Pilz wieder, dann merkst du schon sofort, dann wird der Rücken gerade. Ja? Ich weiß auch nicht, was man da sagen soll, aber sie tun sich sehr schwer. Ja? Die Qualitäten, die ich drin habe, die sind gut, sind okay. Der Kunde probiert auch und kauft dann auch, aber sie tun sich noch sehr, sehr schwer. Also da muss man vielleicht mal irgendwie eine andere Strategie verfolgen. Ich weiß, habe im Moment auch keine Idee, aber ich glaube schon, dass diese pilzwiderstandsfähige Strategie, glaube ich, nicht so ankommt.
Meinst du, man könnte da vielleicht über so bekannte Buzzwords wie Nachhaltigkeit oder sowas,
ich glaub, dann das würde eher passen.
Nachhaltige Rebsorten?
Ja. Ja. Na, also viele Kunden, ich merke es ja immer wieder im täglichen Umgang, also dieses Piwi kommt nicht gut an. Es wird nichts gesagt, aber man merkt, man wird gerade, ja. Ja, also ich finde es kontraproduktiv.
Ich glaube, die Pilzproblematik ist auch den meisten Konsumenten nicht bewusst.
Nein, genau. Das ist das. Und die hören dann nur Pilz wieder, Pilzwiderstand. Ne? Und da meine ich einfach, sollte man sich eine andere, um langfristig gesehen die Sachen nach oben zu bringen, sollte man da vielleicht mal ein anderes Konzept sich überlegen. Meine Meinung.
Ja, für den Lebensmitteleinzelhandel, das ist ja auf jeden Fall etwas, also es hat nicht jeder die Möglichkeit, so intensiv zu beraten, wie du das tust. Ne? Da müsste man dann tatsächlich mal über Konzepte sprechen, wie man das näher bringt. Ihr habt ja einen relativ hohen Durchschnittsflaschenpreis mit über 12 Euro. Aber ihr habt durchaus auch so ein paar Flaschen im mittel- bis niedrigen Preis.
Natürlich.
Ne? Es gibt ja immer so die Vorurteile, ein vernünftiger Wein muss mindestens so und so viel kosten. Also ich meine, klar, wenn man sich jetzt anguckt, dass man in der Steillage irgendwo in Württemberg steht oder sowas, dann ist das natürlich absolut gerechtfertigt. Aber würdest du sagen, du findest auch für die Bedürfnisse der Kunden hier auch in den Preissegmenten zuverlässige Qualitäten?
Ja, absolut. Also das ist ja das, was ich den Kunden auch immer sage. Man muss jetzt nicht Gott weiß wie viel in die Höhe gehen. Es gibt zwischen 4,50 Euro und 5 Euro wunderbare Weine, die sauber, ordentlich gemacht sind, qualitativ in Ordnung sind. Alltagsweine, Brot- und Butterweine, also ich habe da auch überhaupt keine Berührungsängste. Ja?
Und ich sag mal, der ganz günstige Bereich wird in Deutschland ja auch gar nicht nennenswert produziert. Also da haben wir ja überhaupt nicht den Fokus drauf. Wir sind ja
Gott
eher
tatsächlich
absolut.
Ja,
sein, absolut.
Ja. Und ich glaube, das zeichnet letztendlich auch unseren deutschen Wein aus, dass wir schon einen gewissen, selbst bei den Preiswertgeschichten, einen gewissen Anspruch haben, dass man nicht direkt tot umfällt.
Eben, also das denke ich auch. Die Kellereien zum Beispiel, die machen einfach einen sehr guten Job. Gerade auch so was den Auftritt angeht und wenn man dann wirklich die Genossenschaften, das sind ja grundsolide bis teilweise auch im Premium-Segment angesiedelt.
Ja, Mann, absolut.
Also ich glaube, dass wir da als Anbauland auf jeden Fall eine Menge abbilden können. Ich würde jetzt noch eine Frage anbringen, dann würde ich auch mal langsam zum Ende kommen. Wie sieht das bei dir denn aus mit so den großen Trends, mit denen wir uns gerade viel auseinandersetzen? Wir haben über den Alkoholgehalt schon gesprochen. Hast du Nachfragen auch nach alkoholfreien, respektive entalkoholisierten Weinen? Ist das ein Thema?
Also hier kann ich sagen, ja, es ist ein gewisser Kundenstamm da, aber es ist noch verschwindend gering. Also vom Anteil liegen wir, glaube ich, unter 1%, was alkoholfreie Weine angeht. Also man sieht, es ist jetzt nicht Umsatzbringer. Aber ich denke, man kann sich dem auch nicht verschließen und man muss dem Kunden Alternativen bieten. Mittlerweile gibt es ja auch viele Winzer, die alkoholfreie Weine anbieten, die auch qualitativ was hermachen. Und da sollte man auch bereit sein, sich dem zu stellen. Ja? Ich bin auch kein Freund von alkoholfreien Weinen, aber trotzdem sage ich, der Kunde bestimmt, was da sein soll. Und da sollte man sich nicht verstellen und man sollte das auch in Angriff nehmen. Und das tun wir auch. Wir haben ja ein ganzes Regal mit alkoholfreien Geschichten. Ich denke, dass es auf kurz oder lang schon höher gehen wird.
Sehr gut. Was würdest du jetzt noch als so deine persönliche One-to-Watch-Weine? Also was würdest du sagen, ist der neue Grauburgunder?
Also der neue Grauburgunder kann ich so gar nicht sagen. Also ich finde einen klassischen Pfälzer Grauburgunder breit, fett, ja, Knaller, finde ich super. Genauso finde ich einen ganz eleganten, dezenten Grauburgunder genauso trinkenswert. Ja? Deswegen kann ich so gar nicht sagen, was ist so dein Grauburgunder. Es kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Ich finde, Wein ist Emotion. Und wenn ich jetzt Lust auf so einen breiten, fetten Grauburgunder habe, dann sitze ich, ich sag mal, zu Hause und möchte einfach Spaß im Glas und möchte dann nichts zu essen, einfach nur mich auf den Wein einlassen. Wenn ich aber, ich sag mal, eine schöne Runde habe mit einem schönen Essen vielleicht, dann ist auch so ein feiner, eleganter Grauburgunder passend. Und das ist eben das Schöne, dass ich über diese ganzen Weinstile mir auch zu jedem Anlass was aussuchen kann. Und da kann ich gar nicht sagen, das ist jetzt so meins oder das ist jetzt so meins. Also wie gesagt, im Moment bin ich auf Sauvignon Blanc und Weißburgunder. Gerade Weißburgunder macht mich im Moment total an, was da unterwegs ist. Und das ist schon super.
Aber für die Masse ist der neue Grauburgunder erstmal der Grauburgunder.
Ja.
Sehr gut. Top. Lieber Kurt, danke dir für deine Zeit. Danke.
Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich melde mich jetzt nochmal ganz kurz aus der Regie. Ihr habt es bestimmt gemerkt, das Gespräch zwischen Kurt und Florian wurde abrupt beendet. Ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Wahrscheinlich war das Tonband voll. Aber wir bedanken uns bei den beiden auf jeden Fall für die interessanten Einblicke zum Thema Sommeliers im Supermarkt. Wir hören uns hoffentlich wieder im Mai mit unserem nächsten Thema. Dann geht es um Wein in der Diplomatie. Auch spannend. Ich unterhalte mich dazu mit Dr. Knut Bergmann. Er ist Politikwissenschaftler und hat schon einiges zu diesem Thema veröffentlicht. Würde mich freuen, wenn ihr alle wieder einschaltet. Bis dahin, habt einen schönen Frühling und macht's gut.